Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Calcios Jamo Neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosi. Hier ist wieder Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Wahl. Ich begrüße wieder meinen Serie A Experten René Steinhuber.
Ciao a tutti.
René, heute sind wir wieder alleine. Ja. Gestern waren wir beide ja in einem Special Podcast für unsere Patreons mit einer Serie B-Legende, wo wir beide uns ja mal etwas mehr zurückhalten mussten. Und heute ist wieder diese pure Freiheit da, obwohl es gestern schon tierisch geil war, ne?
Ja, so ein Dreier ist auch geil, muss man auch
sagen. Ein Dreier ist auch geil, genau. Das war eine gelungene Abwechslung mal, ne?
Ja, war mal was anderes, ja. Ja. Aber jetzt 2 Tage hintereinander Podcast drehen ist natürlich auch anstrengend, aber ja. Wir liefern einfach immer oder versuchen zumindest immer aktuell zu bleiben. Genau. Jetzt gibt es natürlich auch aktuelle News, um ein bisschen das zu erklären mit der Serie B-Legende. Den Namen wollen wir ja noch nicht erwähnen. Genau. Das können die Patreons, alle Unterstützer, die unseren Podcast unterstützen, schon auf der Patreon-App abrufen. Es gibt auch andere Lösungen, wie man Patreon wird. Dazu könnt ihr uns einfach E-Mail schreiben, wenn ihr dazu Interesse habt, denn wir können die Spezialfolge auch per E-Mail versenden. Das heißt, das ist jetzt alles, dieser Podcast, den wir gerade drehen, kommt erst Freitag online. Die Patreons können schon seit Donnerstag den Dreier-Podcast hören und für die Allgemeinheit wird er dann ab Montag abrufbar sein. Da können auch alle anderen den Podcast hören, aber wir möchten da unseren Unterstützern einen kleinen Dank aussprechen und da haben sie einfach einen gewissen Bonus, den Podcast schon deutlich früher zu hören.
Absolut. Und liebe Tifosi, ihr könnt euch auf eins verlassen. Dieser Podcast ist richtig geil geworden. Ja. So viel interessante Sachen, die Mr. X erzählt hat, der mit erfahrenen Erstligatrainern zusammengearbeitet hat, gegen grandiose Talente gespielt hat, die den Weg an die europäische Spitze gemacht haben und vor allem sehr sympathischer junger Mann gewesen, ne?
Einer der sympathischsten Gäste, die wir, glaube ich, überhaupt jemals hatten. Also ja, ich bin immer noch extrem euphorisch. Ja, ich habe auch zuerst schon reingehört in den Podcast, hat mir auch jetzt beim zweiten Mal wieder richtig gut gefallen.
Genau.
Also richtig cool. Also ich glaube, da kann sich jeder drauf freuen. Ihr könnt natürlich auch früher schon abrufbar, wir haben es eh schon ein paar Mal erwähnt, Sascha und ich machen das eigentlich ehrenamtlich und für eine kleine monatliche Spende ab 1 Euro, was im Prinzip wirklich nicht viel ist, habt ihr auch alle Exklusivitäten zur Verfügung via der Patreon-App oder, wie ich vorhin angesprochen habe, wir können sich auch anders zusammenreden, ist auch kein Problem mit unserer E-Mail-Adresse mit calciosiamoneu@gmx.net, sollte da jemand Interesse haben, eine kleine Spende für den Podcast dazulassen.
Genau so sieht's aus, liebe Tifosi. Und dann würde ich sagen, kommen wir von den administrativen Sachen zu unserem Kerngeschäft, René. Und in der Serie A hat sich in der letzten Woche einiges getan. Das Trainerkarussell hat etwas angezogen. Es hat sich so schnell gedreht, dass direkt 3 Kandidaten vom Pferdchen gefallen sind. Und fangen wir mal an mit den weniger spektakulären Pferdchen. Kandidaten, das riecht schon vom Pferden. Was ist los mit mir? Und zwar schauen wir erstmal nach Sardinien, denn Cagliari Calcio hat ja bekanntermaßen Walter Zenger, also arbeitet nicht mehr weiter mit Walter Zenger, und hat sich als neuen Coach, René, für Eusebio Di Francesco entschieden. Und wie ich finde, ein richtig nicer Move der Sarden, oder?
Ja, mir hat auch das Transferfenster im vorigen Jahr schon sehr gut gefallen. Von Cagliari, also das ist ein Verein, der mir sehr gut gefällt, hat sich ein bisschen unter Wert verkauft, heuer vielleicht sogar. Und Di Francesco hat es bei Sassuolo gezeigt, dass er echt ein guter Trainer ist. Man darf auch nicht vergessen, bei der Roma wurde oft kritisiert, aber er ist mit der Roma bis ins Champions League Halbfinale eingezogen. Also das war schon eine immense Leistung.
Ja.
Jetzt natürlich, Sampdoria war jetzt nicht die große Nummer, aber ja, also ich finde, für Cagliari ist Di Francesco oberstes Regal eigentlich. Also
Ja.
freue ich mich richtig drauf.
Ja, sehr, sehr interessanter Move. Natürlich bleibt es jetzt abzuwarten, ob das Management der Sarden auch die Wünsche von Di Francesco erfüllt, weil der Kader ist ja aktuell nicht für sein präferiertes 4-3-3-System ausgelegt, ne? Und daher bin ich jetzt mal gespannt, ob sie den einen oder anderen Spieler noch holen werden. Und von der Personalie kommen wir direkt zum nächsten. Und zwar hat Torino, der FC Torino, das Arbeitsverhältnis mit Trainer Moreno Longo beendet und hat sich nun als neuen Chefcoach für Ex-Milan-Trainer Marco Giampaolo entschieden. René, was sagst du? Interessant auch dieser Move, ne?
Ja, absolut. Das sehe ich auch ähnlich wie Di Francesco. Also er hat eine klare Spielidee. Hat man jetzt, klar, die Leute denken immer an die jüngste Vergangenheit. Bei Milan hat es natürlich absolut nicht geklappt. Er ist natürlich ein Trainer, der extrem abhängig ist von der Personalsituation, und Milan hat ihm dann nicht die richtigen Leute für sein Spielsystem zur Verfügung gestellt. Bei Sampdoria hat man gesehen, was er erreichen kann oder was für großartigen Fußball, dass er spielen lassen kann, wenn er die richtigen Leute hat. Und ich finde schon, dass Torino da einen interessanten Kader für sein System hat, für sein präferiertes 4-3-1-2. Und ich glaube auch, dass das ein nicer Move ist, ja.
Glaube ich auch. Also der Kader passt besser zu ihm wie der von Milan, das finde ich genauso. Und daher bin ich bei beiden jetzt mal gespannt, wenn ich mir beide Personalien betrachte. Giampaolo hat jetzt einen Kader, mit dem er eigentlich arbeiten kann. Bei Di Francesco, der Kader ist gut von Cagliari, wollen wir nicht drum herum, die haben tolle Spieler da, aber nicht für sein System. Und Di Francesco ist ja bei Sampdoria meiner Meinung nach gescheitert, weil er auch da einen Kader vorgefunden hat, der nicht in sein System gepasst hat. Und ich glaube, dass er auch deswegen seine Spielphilosophie nicht adäquat umsetzen konnte und deswegen da auch früh gescheitert ist. Deswegen bin ich halt gespannt und hoffe, dass sie bei Di Francesco die richtigen Leute holen und Marco Giampaolo auch die nötige Zeit eingestanden wird, dort anzukommen, weil man hat jetzt bei Milan gesehen und ich hoffe auch, dass er selber gecheckt hat, dass er vielleicht den Spielern peu à peu seine Spielphilosophie beibringt, weil ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube Paqueta, der ja damals gemeint hat, dass wenn er den Ball hat, hat er 10 verschiedene Lösungen in seinem Kopf, die Giampaolo ihm da beigebracht hat, sodass er dann komplett blockiert ist und gar nicht mehr weiß, was er machen soll. Weißt du, ich meine? So, dass Giampaolo vielleicht erstmal langsam anfängt und den Spielern nur 2 Lösungen zeigt, so, oder 2 Varianten. Und
Damit sie es geistig erfassen können überhaupt.
genau, dass sie keinen Hirnschlag bekommen von dem ganzen, von diesem ganzen Spielphilosophien, die er da in seinem Kopf trägt, ne? Und dann kann das auch was werden. Gut, René, aber ich habe mich auf diesen Podcast unendlich viel gefreut, weil einfach die größte Bombe in Turin geplatzt ist. Dass sie platzen würde nach dem Champions League aus, war uns eigentlich allen klar. Aber dass der Nachfolger innerhalb von 24 Stunden dann präsentiert wird, war uns, glaube ich, nicht klar. Ne? Und ich glaube, uns
Und auch
war.
nicht der.
Genau. Und es war uns noch weniger klar, dass es am Ende Andrea Pirlo sein wird, der ohne irgendetwas zu leisten, vom U23-Coach direkt zum Chefcoach der ersten Mannschaft befördert wurde. Ich sag dir, René, ich habe ja schon eine Bewerbung geschrieben. Ich werde mich bei Juve bewerben, weil das ist genau das, also diesen Typ Unternehmen suche ich, ja, wo ich nichts leisten muss und direkt befördert werde. Ne? Und das hat mich beeindruckt und ich glaube, Andrea Pirlo hat das auch sehr gut gefallen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Welche Gedanken sind dir durch den Kopf gegangen? Weil bei mir war es so, ich habe gedacht, okay, krass. Ja, Pirlo, geil, ja, geil. Gib mir voll ab, aber keine Erfahrung und so eine hohe Erwartungshaltung. Also irgendwie fühlt sich das für mich so an, dass er Gefahr läuft, da so dran zu scheitern, wie zahlreiche Legenden bei Milan gescheitert sind. Und trotz seiner unfassbaren Fußballintelligenz, die er hat, ich meine, er hat damals als Spieler, er hat Spielzüge vorausgesehen, die kennen Trainer gar nicht. Ja. Aber das ist, glaube ich, die mutigste Entscheidung, die ich als Tifoso in meinem Leben von Juve bisher mitbekommen habe. Also, wie ging es dir dabei?
Ja, also zuerst waren die Namen Pochettino, Inzaghi, Zidane, Conte,
Ja.
alles absolute Top-Trainer, die alles erreicht haben, was man da erreichen kann als Trainer. Und dann las man Pirlo und ich dachte, zu Beginn ist ein Witz. Also ich habe mir gedacht, das ist irgend so eine Ente. Und das, da haben wir gedacht, okay, welche Quellen sind das? Und so haben wir gedacht, ah, ich weiß nicht. Und so haben wir gedacht, oh je, meine, die Quellen werden immer besser. Und so haben wir gedacht, meinen die das ernst? Also ich habe mir wirklich gedacht, Juventus mit dem Anspruch, was die haben, also was die in den letzten Jahren am Transfermarkt abgezogen haben, wo sie immer ins oberste Regal gegriffen haben, wo du geglaubt hast, Juve, die überfliegen gerade alle. Also rein vom Standing her und dann einen Trainer zu präsentieren, der, klar, wenn man jetzt pro Pirlo ist, sagen kann, er war ungeschlagen in der U23 vor Juve. Ja. Aber ja, das Kontra war, der war nur eine Woche dort. Ja. Und hat kein Spiel gemacht. Fairerweise, weil du zuerst angesprochen hast, bei Milan sind einige Legenden gescheitert. Die Legenden hatten zumindest Erfahrung. Die hatten zumindest mal die Primavera trainiert, ein, zwei Jahre. Oder hatten Erfahrung in Griechenland oder in der Serie B oder sonst irgendwo. Pirlo hat nichts, gar nichts vorzuweisen. 0, Josef. Weniger kann man nicht vorweisen. Also im Trainergeschäft, sowas habe ich noch nie erlebt und ich habe mir es beim besten Willen zu Beginn auch nicht vorstellen können. Ich glaube aber, dass den Fans oder den vor allem den Juventini zwei Dinge ganz klar im Kopf sind. Ich kann mich da extrem gut reinversetzen. Das Herz sagt, ja, geil, geil, Pirlo, 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 geil,
Ja, bei mir auch.
unbedingt, unbedingt, Pirlo, geiler geht's nicht. Also ich glaube, das ist wirklich so das Herz. Und der Verstand sagt dann, oh Jemini, fick dich, das wird unangenehm.
Ist so. Ist so. Du hast es richtig ausgedrückt. Was ich noch ergänzen wollte zu deinen Aussagen. Du meintest, er hat ja gar keine Erfahrung. Ja? Und immer wieder habe ich in den sozialen Netzwerken diesen Vergleich zu Zidane gelesen, wo ich mir gedacht habe, ey Leute, Zidane hat wenigstens die Castilla mal trainiert von
Ja,
Real
eben, genau.
und hat noch bei Carlo Ancelotti assistiert. Der konnte quasi von dem höchsten Meister lernen und hatte eine gewisse Erfahrung vorzuweisen. Und deswegen finde ich diesen Vergleich mit einem Zidane oder Guardiola oder wen sie da noch alles gebracht haben, einfach nicht zulässig. Ja, weil
Ja.
es sind völlig unterschiedliche Ausgangsbasen. Und was ich auch noch sagen wollte, was war das? Jetzt habe ich den Faden verloren, René.
Ja, warte,
Was
aber
hast du eben noch gesagt?
bevor wir mit dem Faden weitermachen und ihn suchen und wir uns schon komplett verlabern, natürlich habe ich, aber das weißt du wahrscheinlich gar nicht, auch den Juventus Club DOC Vienna befragt, und zwar René Fandner, was er überhaupt zur Entlassung von Sarri gesagt hat. Und ich möchte den Juventini natürlich René Fandner nicht vorenthalten,
Ja,
denn er
geil,
ist
ja.
mittlerweile der Superstar bei uns im Podcast.
Ja, ist so. Hau raus.
Servus Jungs, guten Morgen. Ich stehe gerade in der Arbeit und denke da so vor mich hin und frage mich, ob es eine richtige oder eine falsche Entscheidung war, Sarri zu entlassen. Es ist echt schwierig, ja, weil ihr wisst, ich bin dafür, dass man einen Trainer, vor allem wenn er Meister wird, zumindest ein zweites Jahr gibt, vor allem wenn das Jahr, das erste Jahr so ist, so gewesen ist, wie dieses war. Es war ein sehr, sehr merkwürdiges Jahr und ich habe schon mal aufgezählt, ja, also zuerst gab es ja die Promotour, was eigentlich keine richtige Vorbereitung ist. Ja, dann war Sarri einen Monat krank, war nicht beim Team. Dann haben sich Demiral und Chiellini schwer verletzt. Im Mittelfeld ständig drei Leute verletzt. Da kannst du eigentlich die wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und dann ja, kommt auch noch die Pandemie rein. Und das ist schon ein hartes Jahr gewesen für Sarri. Und er hat schlussendlich dann noch mit einem Titel rausgeholt. Und gut, zum Verhängnis ist ihm dann wahrscheinlich das Aus in der Champions League geworden. Und das ist auch völlig richtig so, weil einen Gegner wie Lyon, ja, bei allem Respekt, den man einem Gegner entgegenbringen muss, den muss man einfach schlagen. Ja. Und ich behaupte, jedes andere große Team in Europa, wenn wir uns überhaupt aktuell zu den großen Teams zählen dürfen, jedes andere große Team führt da zur Pause 3-0, 4-0 und die Sache ist gegessen. Die Bayern führen da wahrscheinlich nach 10 Minuten 3-0. Die fahren drüber über so einen Gegner. Die haben 4 Monate kein Pflichtspiel gespielt, da gibt es keine Ausreden. Und ja, jetzt ist der Sarri weg. Ich wünsche ihm natürlich alles Gute und bedanke mich als Juventus-Fan für die Meisterschaft, die viel in den Geschichtsbüchern steht. Und jetzt schauen wir nach vorne, weil der nächste Trainer, das wird richtig interessant. Das wird richtig interessant.
So, vielen Dank, René Fandner. Einmal vorab zur Meinung zur Entlassung von Sarri.
Hat er jetzt nichts mehr zu Pirlo gesagt?
Doch, da kam eine eigene Audio.
Okay.
Wo er quasi über die Besetzung von Pirlo spricht. Ich habe gesagt, das war ein bisschen
Split. Ich war schon gerade voll enttäuscht. So, Alter, da musst du jetzt was zu Pirlo sagen.
Na, zuerst wollte quasi Sarri getrennt besprechen von Pirlo.
Richtiger Ansatz. Sollten wir auch unbedingt machen, weil da gibt es auch einiges zu bereden. Okay, leg los. Ich bin am Start.
Man muss jetzt wirklich fairerweise sagen, es hieß ja, sie haben sich ja ohnehin schon vorher, schon lang vorher geeinigt, dass Sarri gehen muss nach dem Lyon-Spiel.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, komm, jetzt labert bitte keine Scheiße. Ja. Wenn Sarri jetzt Lyon weghaut, 4-0, dann knallt ihr den doch nicht während dem Champions League-Modus weg und besetzt dann während der Champions League nach. Das ist doch eine Lüge.
Niemals.
Nein, nie im Leben. Und das weiß ich, ob es da Leute gibt, die das glauben. Also die Champions League hätten sie ihn ohnehin noch fertig spielen lassen. Ja. Und wenn er dann tatsächlich den Titel geholt hätte, glaube ich nicht, dass er geflogen wäre. Nee. Also er jetzt zu sagen, nach Lyon wäre er so gegangen, also das ist, glaube ich, Bullshit. Und man muss wirklich, ich glaube, René Fan hat es ganz gut aufgezählt, wenn man jetzt die ganzen Dinge mit einfließen lässt, die Schwierigkeiten, die Sarri da hatte, erst einmal komplett anderes System den Spielern beizubringen.
Ja.
Dann die Verletzungen der richtig starken Innenverteidiger, Chiellini, Leistungsträger, Demiral war Monster, mega in Form und ist ihnen dann ausgefallen. Viele Leute sind immer wieder verletzt gefehlt, dann die Pandemie auch noch und ja, es war wirklich ein schwieriges Jahr. Der Typ Sarri, ich bin einfach vom Typ Sarri Fan, jetzt vom Trainer kann man halten von ihm, was er will. Er ist sehr stur in seiner Spielweise. Ja, er weicht dann auch nicht ab und denkt sich, ja, die Spieler passt vielleicht für was anderes besser. Da kannst du mit Sarri wenig anfangen. Aber einfach der Typ, also der darf der Serie A nicht verloren gehen. Der Trainer, der in Jogginganzug mit einem Zigarettenstümmel seine Geschichte, wir hatten ihn voriges Jahr präsentiert, wo er da von ganz unten von der letzten italienischen Liga sich nach oben gekämpft hat. Also der Typ Sarri, ich liebe ihn einfach und mir ist leid um ihn, aber ich verstehe es, dass du nach einer Lyon-Niederlage gehen musst. Das verstehe ich natürlich auch.
Bei all deiner Liebe haben wir aber auch, als wir ihn vorgestellt haben, auch Pro und Kontras aufgeführt. Ne? Mhm. Also können die Tifosi auch gerne nochmal reinhören im Podcast. Wir haben damals auch schon gesagt, Sarri ist taktisch unflexibel. Wenn Plan A nicht funktioniert bei ihm, hat er keinen Plan B. Und ich finde, man hat jetzt gegen Lyon sehr schön sehen können, ja, dass er, obwohl Juve sich im Hinspiel schon schwer getan hat, er wusste, was auf ihn zukommt. Und er hat auch im zweiten Spiel keine Lösung dafür gefunden, gewisse Sachen zu lösen. Beispielsweise, was mir jetzt total aufgefallen ist, war halt, dass gegen Lyon wieder die Passgeschwindigkeit zu gering war. Es war kaum vertikales Spiel da. Das Pressing beispielsweise, das war so uneffektiv. Du konntest halt richtig schön sehen, wenn Juve gegen die drei Innenverteidiger von Lyon gepresst hat, dann ließ sich einfach der Sechser Guimarães oder wie der hieß, etwas fallen. hat dadurch Überzahl kreiert und als weitere Anspielstation dann fungiert, ne? So, und wurde er dann zugestellt von Juve, dann haben die halt einfach über die beiden Außen, Max Cornet und Leo Dubois, sind sie dann auf den Flügeln ausgewichen, und da dort die beiden Außenverteidiger nicht hoch genug gepresst haben, konnten die dann halt immer sehr, sehr wichtige Ballbesitzzeiten generieren, wo Juve einfach Zeit gebraucht hat, um wieder in Ballbesitz zu kommen, ne? Und das haben die immer wieder gemacht, und ich habe mich gefragt, Sarri, Alter, mach doch was! Warum lässt du die nicht höher pressen, so, ne? Und er macht einfach nichts. Das sind Sachen, wo ich mir halt auch denke, das sehen die Verantwortlichen wie ein Pavel Nedved. Der Typ ist Fußball in jeder Zelle. Ich denke schon, dass der das checkt, dass Sarri da einfach zu unflexibel und zu stur ist.
Ja, aber das hätten sie vorher schon gewusst. Also von dem her ist es eher schlecht vorbereitet. Dann kann man das auch sagen, denn das müssten sie eigentlich vorher schon gewusst haben. Aber ja, sicher. Wie ich gesagt habe, über Trainer Sarri kann man diskutieren. Der Typ Sarri an sich ist einfach ein geiler Typ Mensch irgendwie für mich. Da kann auch jeder dazu denken, was er will, aber du hast natürlich vollkommen recht. Also,
ein Kritikpunkt habe ich aber bei Typ Sarri Mensch. Auch wenn du ihn liebst. Ich finde, das könnte vielleicht auch ein Punkt sein. Ja? Wenn du eine Mannschaft trainierst, die jetzt nicht so viele Stars hat, dann kannst du mit einem distanzierten Coaching kannst du klarkommen. Ja? Aber wenn du ein Team trainierst mit lauter Superstars, die auch so ein bisschen verhätschelt werden wollen, ein bisschen Honig ums Maul geschmiert haben wollen, und dann hast du so einen Trainer, der kaum Spielergespräche führt, sehr distanziert ist, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Bei Chelsea hat es nämlich auch nicht gut funktioniert. Sarri konnte bei Chelsea nie wirklich seine Spielphilosophie vollends implementieren. Und bei Juve hat er es auch nicht geschafft. Das ist jetzt reine Spekulation.
Aber es ist auch keine Neuigkeit jetzt. Also von dem her war Juve wieder schlecht vorbereitet. Denn das wusste man schon vorher, dass er eher...
Ja, anscheinend nicht.
Nicht der Ancelotti-Typ ist.
Aber man hat's, klar, wusste man das vielleicht vorher. Man hat vielleicht nicht gedacht, dass das dann wirklich so negativ laufen würde, dass er einfach seinen Spielstil da gar nicht implementiert bekommt. Und jetzt hinterher ist man natürlich schlauer. Und ich gebe dir definitiv recht, weil durch die, so zwischen den Zeilen übst du jetzt auch gerade Kritik gegenüber Paratici und, oder Paratici, ich weiß gar nicht, wie nennt man den das nochmal? Und Nedved tust du jetzt zwischen den Zeilen kritisieren, bin ich auch absolut bei dir. Weil wenn du von Anfang an diesen Trainer holst, entweder du gibst ihm die Spieler, die für sein System relevant sind, oder du lässt es einfach sein. Ja, weil zwei ablösefreie Spieler zu holen, die eigentlich nicht ins System Sarri passen, nur aus wirtschaftlichen Gründen, macht ja dann auch keinen Sinn. Und daher bin ich auch bei dir, dass die Kritik an den beiden auch nicht vorbeigehen darf. Ne?
Ja, Paratici, hat man auch gehört, hätte ja noch an Sarri festgehalten. Das war ja Agnellis Bestellung für Pirlo. Darum ist auch jetzt medial immer wieder mal zu lesen, dass auch Paratici in Frage gestellt wird. Aber das soll noch nicht so konkret sein, aber da wird zumindest drüber spekuliert.
Zu Recht. Ja, die kommen nämlich auch nicht gut weg bei der Sache. Ja, eben. Ja. Weil das ist mir gerade zu einfach, nur Sarri die Schuld zu geben. Die haben auch ihren Anteil daran. Definitiv. Ja. Weil von Anfang an, das hat für mich nie so gewirkt, als wenn 100%iges Vertrauen in Sarri von Anfang an da gewesen wäre. Also für mich hat es wirklich nicht so gewirkt. Und wenn du mal bedenkst, Alter, die wollten vor der Saison den Dybala loswerden. Ja. Erinnerst du dich?
Ja, Logo.
Der Rest, wir müssen gar nichts mehr dazu sagen.
Na, ich glaube, das lassen wir mal so stehen.
Lassen wir einfach so stehen.
Genau. Ja. So, und jetzt befragen wir doch René Fandner natürlich. Nein. Was?
Ja. Erstmal Werbung, weil wir sind Werbung, schon wieder dicke drüber. Liebe Tifosi, gleich kommt dann noch das Statement von unserem Juve-Superstar René Fandner. Und ich bin selber gespannt, aber das hört ihr dann gleich nach einer kurzen Pause bei Calcio Siamo Noi, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinem Sportpodcast. Und ja, wir machen jetzt weiter mit René Pfandners Einschätzung und Erwartung zu Maestro Andrea Pirlo.
So, Jungs, und jetzt platzt die Bombe plötzlich und Pirlo steht an den Portas. Es ist eine sehr riskante und mutige Entscheidung, wie schon wirklich alle gesagt haben. Erwarten tue ich mir mal gar nichts, weil wir wissen ja gar nicht, wie er als Trainer funktioniert. Wenn er aber als Trainer nur halb so gut wie ein Spieler ist, dann schaue ich durchaus positiv in die Zukunft. Ja. Natürlich, ich weiß, viele Juventini haben sich andere Namen gewünscht. Bei 6 Wochen Vorbereitungszeit ja, waren für mich eigentlich mit Allegri, Conte oder Sarri nur 3 Namen ja im Pott. Das Pirlo ist dann wieder, damit hätte ich nicht gerechnet. Ein Inzaghi zum Beispiel, ja, der hat es meiner Meinung nach noch nicht verdient, einen großen Verein zu trainieren, weil wer einen internationalen Wettbewerb nicht ernst nimmt, so wie bei Lazio, der hat es auch nicht verdient, bei Juve auf der Bank zu sitzen. Und ein Pochettino verdient 20 Millionen im Jahr, ja, ein Conte verdient nicht viel weniger. Wir müssen aber jetzt noch den Vertrag von Sarri ausbezahlen, der uns 20 Millionen kostet, wenn er keinen Verein findet. Haben dieses Jahr noch Allegri ausbezahlt, also das sind ja alles finanzielle Geschichten, ja, im Jahr von Corona, ohne Zuschauer etc. Das ist ja, das musst du auch mal hinbiegen, das Ganze, ja, die finanzielle Geschichte, solange du einen Ronaldo hast, der dir brutto 60 Millionen, glaube ich, kostet, brauchen wir gar nicht reden. Das war sicher eine sehr billige Entscheidung und eine Entscheidung, die ja hoffentlich auch belohnt wird. Vielleicht beißen wir jetzt als Fans mal 2-3 Jahre in den sauren Apfel. Und das Team wird verjüngt, neu aufgebaut. Wir haben gesehen bei Inter und Milan, das geht schnell, wenn du den richtigen Zeitpunkt verpasst. Von dem her, wenn es mit Pirlo nicht auf Anhieb klappt, wir aber sehen, dass es ja durch Fortschritte gibt, dann sind wir halt jetzt einmal nicht Meister und versuchen wirklich in 2, 3, 4 Jahren wieder sehr gut darzustellen. Wir dürfen ja nicht so dumm sein und glauben, dass wir die nächsten 10, 15 Jahre durchgehend Meister werden. Das wird es nicht spielen. Ja. Von dem her, ich begrüße die Entscheidung, weil sie wirklich mutig ist. Ich hätte natürlich auch lieber einen Guardiola gehabt oder was Gott wen. Ja. Aber Juventus muss ja auch auf die aufs Finanzielle achten. Es ist ja nicht so, dass wir da endlos Geld ausgeben können und so weiter. Also von dem her, ich freue mich auf die Aufgabe. Pirlo hat viel Zeit, 6 Wochen. Andere Trainer von Inter, Atalanta, die haben weniger, weil sie noch international spielen. Und von dem her, toi, 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 ich wünsche mir alles Gute für unseren Verein, auch nächstes Jahr, dass wir zumindest auch national wieder ganz oben stehen. Alles andere sehen wir dann in ein paar Wochen. Jungs, ich wünsche euch noch viel Spaß. Viel, viel Spaß. Ciao, ciao. Baba.
Ciao, ciao, René Pfandner. Vielen, vielen Dank.
Yes.
An Leo Pirlo, die günstigste Variante in der Trainerfrage für Juventus und eventuell eine Neuaufstellung des Vereins, wo man wieder ein bisschen von weiter unten beginnt und mal nicht gleich wieder Meister wird.
Ja.
René Pfandner stapelt da auch gleich tief, ist nicht extrem euphorisch geworden nach der Bestellung von Pirlo, aber er hat natürlich recht. Also wenn man es bedenkt, was Allegri gekostet hat oder Sarri, jetzt soll dem Verein 20 Millionen kosten. Also das ist natürlich schon mächtig, wenn du dann einen neuen Trainer präsentierst, der ebenfalls wieder einen 3-Jahres-Vertrag will und das werden dann Pochettino gewesen, dann ist es auch natürlich mal an der Zeit vielleicht zu sagen, okay, die großen Trainer haben es jetzt auch nicht geschafft, dann probieren wir es mal mit der günstigen Variante. Im Prinzip, es geht ja nur darum, welche Ansprüche hat Juventus und wenn sie selbst von den Ansprüchen ein bisschen runtergehen, dass die Champions League jetzt gewonnen werden muss in den nächsten 1-2 Jahren, was natürlich die Ausgangslage war nach dem Ronaldo-Transfer. Wenn sie das aber intern klären, dass das nicht das vorrangige Ziel ist, dann kann man mit Pirlo vielleicht auch langfristig was aufbauen. Denn wie er sagt, selbst wenn er nur 50% von dem drauf hat als Trainer, wie er es als Spieler drauf gehabt hat, dann wird er auch irgendwann mal die Champions League wahrscheinlich gewinnen mit Juve.
Ja, also ich finde es halt interessant, weil man merkt, Juve scheint von der bisherigen Transferphilosophie abgerückt zu sein, weil man hat in den letzten 2 Jahren kurzfristig gedacht. jetzt mit Pirlo, wie du selber sagst und auch wie der René sagt, du musst ihm einige Jahre eingestehen. Du kannst Pirlo nicht schon erwarten, dass er es innerhalb von einer Saison macht. Also ich denke, man räumt ihm da mehr Zeit ein. Man wird den Kader in der Tat verjüngen. Wir haben jetzt ja schon mit Kulusevski einen sehr jungen Mann, der kommen wird.
Ich und bin Arthur.
Gespannt, ah ja, genau, Arthur, der zweite junge Mann, genau. Und ich bin gespannt, welche weiteren Talente da noch folgen werden. Und mir kommt es so vor, als wenn Juve bereit ist, die Vorherrschaften in Italien jetzt erstmal abzugeben. Also man riskiert bewusst den Scudetto, aber um langfristig auf den Champions-League-Titel zu schielen. Und daher glaube ich, wird die nächsten Jahre der Scudetto-Kampf wieder offener denn je sein. Und es ist sehr beeindruckend. Ich meine, Juve hat seit 25 Jahren nicht mehr die Champions League gewonnen. Ja? Und man hat jetzt einfach erkannt, okay, wir sind die Nummer 1 in Italien. Wir holen einen Scudetto nach dem anderen. Aber irgendwas machen wir noch falsch. Sind wir nicht mutig genug? Gehen wir zu wenig Risiko? So, und Real ist nun mal das große Vorbild aller Mannschaften auf der Welt. Ist einfach so. Es gibt kein Team, das öfter die Champions League gewonnen hat. Und ja, man versucht da wirklich ein Zidane 2.0 Projekt zu starten. Ne, auch wenn wir, wie eben erörtert, andere Voraussetzungen bei Pirlo haben. Aber es ist wirklich sehr spannend. Ne? Es ist sehr spannend.
Ja, aber Del Piero erwähnt auch Pirlo im Vergleich mit Zidane, wo er sagt, er glaubt, dass rein von der Intelligenz Pirlo Zidane, also das Level von Zidane erreichen kann als Trainer. Glaubt er, da hätte er die besten Voraussetzungen und ja, das ist mit Sicherheit so. Also Pirlo ist da schon wahrscheinlich der Prototyp. Ich meine, es hat sich wahrscheinlich jetzt die ganze Welt zu Pirlo geäußert. Mancini zum Beispiel hat gesagt, ja, Pirlo kann sich extrem glücklich schätzen, dass er bei Juve starten darf, denn wer darf das schon? Alle anderen müssen bei kleinen Vereinen beginnen. Ja. Oder er durfte bei der Fiorentina beginnen, Mancini jetzt zum Beispiel. Das ist auch schon eine nette Geschichte eigentlich, aber bei Juve zu starten, also gleich am Mount Everest zu starten, ja, das ist natürlich auch eine geile Sache.
Aber die Fallhöhe ist extrem, ne? Die Fallhöhe
Extrem. Ja, genau.
Aber, weißt du, was ich...
Gattuso hat gesagt, er hat jetzt die Arschkarte gezogen.
Das fand ich geil. Also auf gut Deutsch, er ist gefickt. Er ist gefickt,
hat er damit gesagt. Pirlo, du bist gefickt. So ist er hatte Glück, bei Juve anzufangen. Aber in diesem Beruf reicht es nicht, eine große Spielerkarriere zu haben. Ja. Du musst lernen, du musst hart arbeiten und du kriegst sehr wenig Schlaf. Das waren die netten Worte von Gennaro Gattuso an Andrea Pirlo.
Wobei man Pirlo aber auch zugute halten muss. Er ist nicht umsonst immer Mr. Freeze genannt worden. Ich meine, wer vor dem Weltmeisterschaftsfinale einfach Playstation zockt ein paar Stunden und total gechillt ist, der wird sich wahrscheinlich auch als Trainer nicht so sehr aus der Ruhe bringen lassen. Aber, weißt du, was ich mich frage? Und den Gedanken möchte ich mit dir teilen und auch zu hören, wie du es siehst. Ich frage mich halt, okay, wir sind uns alle einig. Andrea Pirlo hat eine Fußballintelligenz, die ist von einem anderen Stern. Ich glaube auch, dass er intelligenter ist wie Zidane. Ja, also ich kenne niemanden, der diese Fußballintelligenz hat, weil er sieht Räume, Sachen, die sieht niemand. Aber ein Kritikpunkt ist für mich, wo ich glaube, das hat er nicht drauf, ist Motivationsfähigkeit. Ich habe ihn noch nie emotional gesehen.
Ja. Ja.
Zweitens, wie steht es in Sachen Sozialkompetenz? Weil als Trainer bist du ja nicht nur Trainer, sondern du bist ja auch jemand, der eine Gruppe führen muss. Du bist jemand, der mit dem Menschen, den Mensch auch abholen muss, der Einzelgespräche führen muss. Ich weiß nicht, ob Pirlo das drauf hat, weil der Kerl so unscheinbar ist als Typ.
Der stille Leader.
Ja, ich kann es halt nicht einschätzen. Als Spieler kannst du der stille Leader sein, aber wie verhält sich das als Trainer?
Ja, wir wissen bei Pirlo so viele Sachen nicht, also weiß eigentlich gar nicht, wo wir anfangen sollen. Es ist jetzt zum Beispiel zumindest schon mal durchgedrungen, dass er ja in einem Interview mal gesagt hat, er mag das 4-3-3-System.
Ja.
Denn alles andere ist nur hochspekulativ. Pirlo hat ja noch nie überhaupt nur eine Mannschaft trainiert. Selbst wenn er mal die Primavera trainiert hätte, dann hätte man schon eine Tendenz. Mhm. Aber laut dem Interview geht man halt jetzt mal davon aus, dass er 4-3-3 spielen lässt. Wird dann natürlich auch spannend zu sehen sein, wie sich das Ganze dann entwickeln soll. Oder auch einige Personalsituationen hat Pirlo früher schon mal angesprochen, oder was Juve quasi fehlt, um die Champions League zu gewinnen. Und da hat er damals gesagt, eine Personalie ist ganz klar, um wen sich Juve bemühen müsste, und zwar wäre das Isco von Real Madrid, denn er ist von einem anderen Stern und mit ihm gewinnst du die Champions League. Es sind auch ein paar Tendenzen zu erkennen, dass er vielleicht auf sehr viel Kreativität im Mittelfeld legt, dass da Juve natürlich schon gewillt ist, ihm wahrscheinlich den einen oder anderen Spieler zur Seite zu stellen. Wird echt extrem spannend. Ich kann das gar nicht einschätzen, wie wird der Transfermarkt verlaufen. Welche Spieler kommen da? Isco wäre jetzt nicht der typisch Jungspund, wo man jetzt ewig lang drauf warten muss, sondern das wäre eigentlich ein Mann, wo du sofort was holen willst. Also Isco, ich bin auch vom Spielertyp Isco extrem begeistert. Ja. Wer oder wird sehr interessant sein, wie Pirlo da sein angebliches 4-3-3 spielen lassen möchte. Wahrscheinlich wird es auch dann keins, aber man weiß halt wirklich gar nichts über Pirlo aktuell, und von dem her, lass uns da einfach mal ein bisschen so dahin spekulieren.
Ja. Was ich noch interessant fand, war ja, dass sein Ausbilder über ihn gesagt, also als er die Trainerlizenz gemacht hat, hat sein Ausbilder über ihn gesagt, dass er jetzt schon mehr drauf hat wie einige etablierte Erstligatrainer in Italien.
Okay.
Das ist natürlich auch schon eine krasse Aussage. Und das kaufe ich ihm auch ab. Aber lass uns trotzdem jetzt mal. Ja.
Galliani hat zum Beispiel auch gesagt, für ihn war Pirlo immer schon ein Trainer.
Ja.
Er hat gesagt, als das Beispiel jetzt war mit Ronaldinho, er hat gesagt, Pirlo war halt extrem vorbereitet auf den Gegner. Hat genau gewusst, was machen die, hat gewisse Dinge gut abschätzen können. Er hat gesagt, Ronaldinho, der hat vorm Spiel nicht gewusst, gegen wen sie auflaufen. und 3 Stunden nach hat er nicht mehr gewusst, gegen wen sie gespielt haben. Das war ihm einfach scheißegal, er wollte einfach nur den Ball haben und Spaß haben.
Ja,
und da hat er gesagt, und Pirlo war das krasse Gegenteil. Interessant war auch, dass Pirlo gesagt hat, als er aus der Champions League rausgeflogen sind gegen Ajax, das möchte ich nur kurz anfügen, da hat er gesagt, es liegt im Endeffekt an der Qualität im Mittelfeld von Juventus. Sie haben da einfach viel zu wenig Qualität, und es geht darum, Cristiano Ronaldo richtig einzusetzen und ihm auch die richtigen Bälle zu servieren. Nur dann ist er stark. Man hat genug Tore gemacht, aber das heißt, es wird dann auch vielleicht dafür sprechen, dass er Ronaldo vielleicht zentral haben möchte, keine Ahnung, und ihn da über die Flanken in ein 4-3-3 mit Bälle zu füttern. Also ich spekuliere da jetzt nur aufgrund dessen, was er mal gesagt hat.
Ja, ich glaube nicht, dass er den ins Zentrum ziehen wird, weil da muss Dybala sein. Wahrscheinlich wäre Ronaldo dann weiterhin auf links, aber er würde halt ein Mittelfeld mit Sicherheit aufstellen, was jederzeit in der Lage ist, den Ballbesitz zu sichern und zu halten. Enorm kreativ. Und genau das fehlt Juve ja aktuell. Und daher glaube ich, werden wir jetzt auf dem Mercato sehr viele kreative Achter sehen, die mit der alten Dame in Verbindung gebracht werden. Ich bin selber gespannt, wer es sein wird, und ich kann es kaum erwarten, dass die neue Saison losgeht und wir diesen Pirlo arbeiten sehen. Ne?
Ja.
Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz in die Pause, René, weil ich glaube, wir haben jetzt schon wieder 15 Minuten um, oder?
Dann machen wir das.
Alles klar. Liebe Tifosi, bis gleich bei Calciamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit, und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calciamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de, und wir machen weiter mit der alten Dame und Andrea Pirlo. Und ja, es gab so viele Gerüchte, René und ich, wir wollen versuchen, alles aufzugreifen. Und zwar fangen wir mit der Personalie Bernardeschi an. Angeblich soll Pirlo ja einiges von Bernardeschi halten, der ja auf dem Abstellgleis für die neue Saison eigentlich sein sollte. Aber da wurden nun andere Sachen spekuliert, und ich persönlich, René, ich kann mir gut vorstellen, dass Bernardeschi unter Pirlo aufblüht. Weil ich glaube, das Hauptgrund, warum Bernardeschi bei Juve nicht so gut war, war einfach, dass Sarri so distanziert ist. Ich glaube, Bernardeschi ist ein sehr sensibler Spieler, der viele Gespräche mit dem Trainer braucht, dem du gut zureden musst, dem du Vertrauen schenken musst. Ich meine, Vertrauen hat er ihm geschenkt, aber ich glaube, der braucht mehr menschliche Wärme. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob du das von dem Mr. Freeze...
Ja, ich tue mir auch schwer. Ja,
ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht. Vielleicht ja. Sehen wir einen anderen Bernardeschi. Was denkst du?
Ja, aber zumindest hat sich Pirlo positiv über Bernardeschi geäußert. Ja. Und hat auch gesagt, Juventus braucht Bernardeschi, um die Balance im Team zu halten. Und er ist ein sehr wichtiger Part. Vor allem, weil er sehr viel körperliche Arbeit leistet, das viele gar nicht schätzen. Weil jetzt Ronaldo zum Beispiel auf links und Bernardeschi läuft dann auf rechts für 5. Ja. Das ist natürlich, klar macht er dann, ich habe da mal gelesen, als das letzte Tor, Bernardeschi hat zum Ende der Saison nochmal eins gemacht, aber da gab es so eine Verarschung, was da alles geschah, als Bernardeschi sein vorletztes Tor gemacht hatte. Wer da Trainer war bei irgendeinem Verein und was da war und welches Jahr wir hatten. Und also wie gesagt, die Scorer und so sprechen nicht für Bernardeschi, aber er ist ein hochveranlagter Spieler. Ja. Und ich glaube auch wie du, dass er einfach vom Trainer eine gewisse Unterstützung braucht und das Gewissen haben will, dass er etwas Besonderes ist oder dass der Trainer auf ihn baut. Ja. Das brauchen viele Spieler. Wir hatten das auch im Podcast mit der Serie B-Legende, der Mr. X, genau, besprochen, der auch gesagt hat, für ihn war das sehr, sehr wichtig, dass er immer einen großen Stellwert hatte im Kader. Und wenn er das Gefühl hatte, er ist nicht wichtig genug, dann hat er sich auch einen anderen Verein gesucht. Ja. Und wenn jetzt Bernardeschi weiß, Pirlo hält sehr viel von ihm und er weiß, er ist wichtig, er respektiert auch seine Arbeit, seine Defensivarbeit. Und es macht nichts aus, wenn er vielleicht pro Saison nur 4 Scorerpunkte macht und dafür ackert er und gibt der Mannschaft die Balance, dann ist das für ihn vielleicht die nötige Freiheit, um auch mehr Scorer zu machen und ein wichtiger Part für Juventus zu sein. Also ich denke, Bernardeschi hat jetzt noch eine Chance unter Pirlo.
Ja, vor allem, der ist ja auch so flexibel einsetzbar. Ne? Ich meine, in seinen besten Florenz-Zeiten hat er mal auf der 10 gewirbelt, mal auf den Außen, den konntest du ja überall hinstellen, als hängende Spitze. Aber bei Juve war nix, weder auf der 10 noch auf außen und ich hoffe, Pirlo bekommt den hin, weil ich bin ein sehr großer Fan von Bernardeschi und ich glaube auch, dass er das Zeug dazu hat, absolute internationale Spitzenklasse zu erreichen. Ne? Aber René, wir hatten auch noch einen anderen Namen, der in den Medien kursiert ist, nachdem Pirlo Trainer geworden ist, waren dann plötzlich Zaniolo und Tonali wieder im Gespräch. Was sagst du zu den beiden Personalien?
Ja, Tonali hat der sehr seriöse Journalist Agresti, der sehr Juventus nahe ist, sofort zerschmettert. Er hat gesagt, es ist nichts dran, also es stimmt nicht. Tonali steht kurz vor dem Transfer zu Inter Mailand, also Juve hat kein Interesse, das aufzuwecken. Scheinbar ist da nichts Wahres dran. Bei Zaniolo wird man sehen müssen. Wer hätte Zaniolo nicht gerne im Team? Also von dem her, aber preislich und so, wenn wir gesagt haben, ja, Pirlo ist vielleicht die günstigere Variante, bin mir nicht sicher, ob wir heuer einen Transfer sehen werden von 70 Millionen, was wahrscheinlich ein Zaniolo kostet. Tut mir ich schwer, dass das heuer realisiert wird. Also
Ich glaub's nicht. Ja. Jetzt mit der Vereinsübernahme glaube ich, dass die Roma alles dafür tun wird, dass Zaniolo bleibt und Zaniolo ist ein absoluter Giallo Rosso. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er zur Juve geht. Also mein Gefühl sagt mir gerade, das wird nicht passieren, aber ich kann mich täuschen. Wir warten einfach ab.
Andererseits, wie wärst du Zaniolo, wirst du nicht gern unter Pirlo spielen. Das wäre vielleicht auch noch eine Sache. Aber gut, das vielleicht zu dem einen. Aber ich glaube auch, es wird einfach finanziell nicht machbar sein, also egal was da sonst noch kommt. Eine interessante Geschichte habe ich vielleicht noch, ich weiß nicht, ob wir dann sonst noch was haben, aber es gibt das Gerücht, ich weiß nicht, ob das offiziell ist oder ob es nur ein Gerücht ist, das tut mir leid, ich habe es nicht Twitter gelesen, und zwar soll Andrea Zoli Co-Trainer von Andrea Pirlo werden.
Ja,
und das wäre wiederum schon ein nicer Move, denn ich finde die Spielweise von Andrea Zoli sehr geil, sehr erfrischend, offensiv stark. Und dann hätte er zumindest einen Top-Co-Trainer, wenn man das so sagen will, weil die meisten Co-Trainer kennt man jetzt gar nicht. Und da wäre Andrea Zoli schon vielleicht eine gute Wahl, Pirlo an die Seite zu stellen.
Also für einen Co-Trainer finde ich das auch top. Absolut, Andrea Zoli lässt so einen schönen Fußball spielen. Da sind wir beide ja schon in Lörf gewesen, als er bei Empoli gearbeitet hat. Und ist ein interessantes Tandem auf jeden Fall. Das würde ich gerne sehen. Hatte ich auch gelesen, aber ich kann ja auch gar nicht sagen, ob das jetzt... Also ich, irgendjemand hatte das getwittert.
Aber Christian Staffler war es.
Ah, was ist das?
Christian Staffler.
Ah ja, ich wollte mich sowieso noch bei dem bedanken. Ich habe auch... unsere Serie B-Legende, liebe Tifosi, da nochmal, da geht nochmal ein Dank raus an Christian Staffler, dass der das möglich gemacht hat. Genau. Der hat den uns vermittelt. Das hätte ich schon wieder vergessen, dass wir uns bei dem bedanken. Ne? Folgt ihm auf jeden Fall bei Twitter. Absoluter Fachmann für den italienischen Calcio, egal ob Serie A, Serie B oder Serie C oder Serie Z. Der Typ kennt alles. Und ich verfolge seine Tweets schon sehr gebannt und stehe auch im persönlichen Austausch mit ihm. Und wir sind echt...
Ja, von meiner Seite, Christian, vielen, vielen Dank, dass du uns das ermöglicht hast und das sehr spontan auf meine kurze Anfrage. Dann ging das ratzfatz. Also ich war selbst überrascht, dass es so schnell geklappt hat. Ja. Echt eine tolle Sache und ich hoffe auch, die Tifosi genießen nach dem Spezialpodcast der Trainer dann... Alle Patreons natürlich jetzt schon und alle anderen dann ab Montag unser Interview. Ich glaube, das ist eine coole Sache für alle.
Genau, gut. Dann sind wir eigentlich mit der alten Dame durch, würde ich jetzt mal frech behaupten, ne?
Ja, ich denke auch. Haben wir ziemlich viel abgearbeitet. Ja, klar. Dann, aber es war einfach auch die Bombe. Den mussten wir auch eine Plattform geben.
Absolut, ja. Dann kommen wir noch zum AC Mailand. Oder zur AC Mailand. Wir müssen uns ja da umstellen. Ich vergesse es immer wieder. René, da war auf jeden Fall jetzt in den letzten Tagen sehr konkrete und seriöse Berichte, dass es eine romantische Wiedervereinigung mit Timuje Bakayoko geben wird. Und ich muss sagen, wenn das der Fall ist, dann schließt das automatisch einen Wechsel von Tonali zu Milan aus. Ja, da sind wir ja mal auf jeden Fall d'accord. Und ich muss sagen, so preis-leistungstechnisch, was ich bisher gelesen habe, 20 Millionen sollen als Ablöse im Gespräch sein. Das wird der Deal des Jahres eigentlich, ne?
Naja, die Summen sind ziemlich unterschiedlich, also nur um die Summen kurz einzuhaken, Fabrizio Romano und Di Marzio haben zum Beispiel geschrieben, wenn es jetzt eine Leihe mit Kaufpflicht wird, dann soll die Kaufpflicht aber 30 Millionen betragen, also entweder Milan zahlt jetzt gleich 20 bis 25 oder 5 Millionen Leihe und dann 30 für eine Kaufoption oder eine Kaufpflicht, also aber ich sehe es auch, das ist schon frech, aber ich sehe es aus wie du, also wenn Bakayoko für 2025 zu haben ist, wir haben das auch oft schon besprochen, und er Gehaltseinbußen in Kauf nimmt, wo er scheinbar gewillt ist, der hat auch diese Woche extra nochmal bekräftigt, wie oft, dass der Typ sich eigentlich Mühe gibt, dass er wieder zu Milan darf, er hat auch jetzt wieder im Interview gesagt, er ist Spieler von Chelsea, aber jeder weiß, er hat Milan im Herzen und er möchte wieder zurückkommen, also bei dem er, sagst du jetzt, Benacer, Kessié, und dann noch Bakayoko dazu.
Ja, Wahnsinn. Was für ein Mittelfeld. Ne? Vor allem, was ich ihm hoch anrechne, dass er auf Gehalt verzichten will für Milan. Das macht auch nicht jeder Profi freiwillig. Er will unbedingt wieder zurück. Und Milan hat dann wirklich ein dermaßen krasses Mittelfeld. Benacer, Kessié, der momentan im Yaya-Touré-Modus ist. Dann... Bakayoko, der zu seiner Zeit der beste Sechser eigentlich in der Serie A war bei Milan. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es noch auf Pobega hinausläuft, der momentan in die Serie B ausgeliehen war. Der soll ja mit in die Vorbereitung gehen und Milan will mit ihm verlängern, habe ich jetzt gelesen. Ne? Auch so ein Typ Box-to-Box, den kannst du als Backup für Kessié sehen. Und Bakayoko kann ja alles. Also, Alter, jetzt mal ohne Spaß. Kessié in dieser Form, Benacer in dieser Form und Bakayoko in Topform. Wem willst du denn da aufstellen?
Boah, ja, ich habe auch schon ein paar Mal gemacht, jetzt echt. Da wäre es echt leichter, wenn du einen holst, der von der Qualität her abfällt. Gell? Aber wenn man sich an Bakayoko erinnert, wie stark der war nach seinen anfänglichen Schwierigkeiten, der war ja in den letzten 10 Spielen bei Milan, war glaube ich 7-mal Man of the Match. Also Junge. das war ja ein Niveau, das passte ja gar nicht zum Gesamtniveau der Mannschaft eigentlich. Also nee. Würde ich jetzt die drei, ja, dann würde ich sagen, Kessié, der fliegt gerade ein bisschen auf einer Welle. Da tut es mir leid für einen Herrn Yaya Touré-Modus. Und ja, dann wäre es wahrscheinlich Benacer und Bakayoko. Obwohl die zwei natürlich richtig krank eingespielt sind, das muss man ja, auch dazu zählen. Ja, aber ja. Man muss halt auch schauen, was hat es mit Bakayoko getan jetzt wieder, das eine Jahr in Frankreich, und ja. Weiß man nicht. Also vom Gefühl her sage ich jetzt mal, Milan startet zu Beginn mit Benacer und Kessié. Sollten alle in Topform kommen, dann kommt man an Bakayoko nicht vorbei.
Nee, da führt wirklich kein Weg vorbei an diesem Kerl. Der, also der, wenn Kessié im Yaya Touré-Modus war, war Bakayoko Patrick Vieira-Modus, ne?
Genau.
Alter Schwede. Also ja. Milan hat da wirklich richtig, also wenn der Deal durchgeht, dann, und wirklich für 20 Mill, wenn die direkt auf den Tisch legen, das müssen sie eigentlich machen, dann haben die für mich den Deal des Jahres gemacht, und sollen sie noch einen Thiago Silva ablösefrei holen, der Zapata vernichtet hat in der Champions League. Wir beide haben privat geschrieben, was macht Thiago Silva mit Zapata?
Karriereende.
35 Jahre ist der Kerl, der hat den vernichtet, René, vernichtet.
Wahnsinn, ja. Ne? Die Zusammenführung von Thiago Silva und Zlatan Ibrahimovic nach dem gemeinsamen Abgang und jetzt wieder die Rückführung. Ja. Thiago Silva hat tatsächlich gezeigt, immer wieder mal auch in der Champions League, dass er tatsächlich noch das Zeug in den Beinen hat.
Total. Vor allem
vielleicht ja, einen jungen, unter Anführungszeichen, Romagnoli ist ja mittlerweile auch schon sehr guter Innenverteidiger, aber wenn man ihn da Thiago Silva an die Seite stellt, er Mama hat schon mia. Eine Klasse besser gespielt mit Kjær, dann könnte man sich mal vorstellen, wie das vielleicht mit Thiago Silva funktionieren könnte. Aber natürlich auch, aber da gibt es kaum Quellen dazu, also dass es überhaupt Gerüchte gibt, wir haben das eh schon mal besprochen, aber es wäre eigentlich sicher eine Variante für Milan, da er vertragslos ist, der Thiago kommt, Silva zurückzuholen.
Der kommt, ich bin safe. Der kommt, Eier auf Tisch.
Oh.
Ja, ich bin mir sicher, die holen den. Also es wäre dumm, wenn sie es nicht versuchen würden, zumindest. Und Alter, Maldini hat mit dem zusammengespielt. Ah ne, hat er mit dem zusammengespielt?
Oh.
Nee, hat er nicht,
Nesta,
oder?
Nesta hat gespielt mit Thiago Silva in der Innenverteidigung.
Du hast recht. Nesta war's.
Wir könnten vielleicht ein, zwei zerquetschte Spiele mit Maldini aber ich bin mir nicht sicher. Also Nesta war es ganz sicher, aber... Ja. Maldini würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Ja, aber die seriösen Quellen unter anderem berichten halt wieder von der aktuellen Lage mit Nikola Milenkovic, dass auch die Masio berichtet, dass Milan unbedingt Milenkovic will, dass er erste Wahl ist, und weil sie halt gerne auch Paqueta eintauschen würden. Natürlich der Gegenpol, 22-jähriger, junger, hochveranlagter Innenverteidiger. Muss man natürlich abwiegen. Ich denke nicht, dass beide kommen werden.
Nee, werden sie auch nicht. Nee, du hast recht, die Masio hat sogar berichtet, das habe ich jetzt total vergessen.
Du hast schon Eier auf den Tisch gemacht.
Also. Ah, fuck. Warte, ich räume sie wieder weg. Komm zurück, Colioni.
Wir schneiden jetzt. Und dann, Sascha Baren hat immer schon gesagt, Nikola Milenkovic wird der neue Innenverteidiger.
Genau. Aber wir sind ja hier authentisch und ehrlich bei Calcio Samo Neu. Liebe Tifosi, ich räume meine Eier nochmal vom Tisch. Ich habe nichts gesagt. Di Marzio hat es geberichtet, und ich glaube auch, also wenn Milenkovic kommt, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie Thiago Silva noch holen. Das wäre krank. Oder die sind richtig krank. Richtig, richtig krank. Und holen Thiago Silva, Milenkovic als Innenverteidiger Nummer 2 und Kjær als Innenverteidiger Nummer 3. Mhm. Wie krank wäre das bitte?
Ich meine, Romagnoli, Innenverteidiger Nummer 0.
Nein, Romagnoli spielt mit Thiago Silva Stamm.
Der ist dann 1, okay.
Genau, dann hast du Kjær und Milenkovic auf der Bank.
Ja.
Digga, ich schau nochmal meine Eier auf den Tisch, dass Thiago Silva kommt und Milenkovic kommt auch. So, liebe Tifosi, Eier auf den Tisch, wieder zurück und wieder auf den Tisch. Jetzt machen wir die Schublade zu. Und ich bin jetzt natürlich angreifbar in den nächsten Wochen von dir. Ein
bisschen,
ne?
Aber.
Ja, ein bisschen. Alles klar. Dann lass uns noch zum Lokalrivalen kommen. lieber René, und zwar Inter hält ja jetzt nach dem Ausscheiden von der alten Dame und der Göttin aus Bergamo die italienische Fahne international hoch. Und ziemlich beeindruckend, muss ich sagen, weil Leverkusen ist wirklich keine Laufkundschaft. Und ich fand, Inter hat das relativ souverän gespielt. Und ich traue denen den ganz großen Wurf durchaus zu. Aber mit Donnerk steht ja jetzt auch jemand richtig Schweres vor der Tür, ne?
Ja. Ja, man muss wirklich sagen, das Ergebnis gegen Leverkusen scheint jetzt eng gewesen zu sein, das 2-1, aber Inter hatte da Chancen auf deutlich mehr Tore. Ja. Das nur mal zu dem. Donetsk wird ein richtig harter Nuss, und zwar aus dem einfachen Grund, weil Donetsk hat auch in den letzten Jahren ein bisschen am Status verloren. Also in den letzten 5 Jahren, wenn man sich da zurückerinnert, da war Donetsk mal ein absolutes Top-Team, auch die ukrainische Liga mit Dynamo Kiew. Das war wirklich, da waren die Ukrainer auch über den Russen teilweise sogar zu stellen. Die haben ein bisschen an Status verloren, muss man schon sagen, sind auch viele starke Spieler damals weggegangen. Ob es jetzt ein William war oder sonst irgendwer, da waren Tausende. De Schiera, glaube ich, nach China dann gewechselt, der starke Brasilianer. Da waren wirklich viele. Aber sie haben es wieder geschafft, eine richtig gute Mannschaft auf den Platz zu bringen. Extrem viele Brasilianer im Kader. Also wenn man den Kader von Schachter Donetsk nochmal angesehen, die haben tatsächlich im gesamten Kader nur 3 Spieler, die nicht aus Brasilien oder der Ukraine kommen. Alle anderen sind Brasilianer oder Ukrainer. Also die brasilianische Kreativität und die ukrainische Kompaktheit trifft auf Inter Mailand. Jetzt der ehemalige Inter-Trainer und auch Schachter Donetsk-Trainer Lucescu hat aber gesagt, er traut tatsächlich Donetsk den Euroleague-Titel zu. Sie sind extrem stark, sie sind extrem gut eingespielt. Über Jahre ist das Team und die Formation gereift und sie sind jetzt am Höhepunkt. Und es wird ein richtig, richtig hartes Ding. Und Schachter Donetsk hat jetzt auch Basel ordentlich weggeknallt. Die sind wirklich richtig gut drauf und es wird wirklich ein hartes Stück Arbeit. Ich traue Inter auch alles zu. Die Taktik, gebt Lukaku den Ball und der wird schon richten, ist auch nicht schlecht. Von dem her, denn Lukaku ist für mich momentan der überragende Mann.
Beast Mode.
Ja. Es ist ja wirklich so, du spielst Lukaku den Ball im 16er in voller Bedrängnis, er schirmt ihn ab und kommt fast immer zum Abschluss. Ja, also ich weiß nicht, ob da aktuell 2-3 Stürmer noch gibt, die das ähnlich gut machen wie er. Also das ist echt...
Der Typ ist eine physische Gewalt auf 2 Beinen, das habe ich noch nicht erlebt. Also auch seine Duelle mit Koulibaly, Alter, da ist mir so einer flitzen gegangen, ne? Also wirklich absolut imposanter Mittelstürmer und der hat sich echt toll entwickelt unter Conte.
Extrem, auch in der ersten Saison jetzt 22 Tore gemacht, nur Ronaldo und Neuer haben zum Beispiel mehr Tore gemacht im ersten Jahr als Lukaku, also das ist alles überragend. Also er fühlt sich auch extrem wohl, er hat immer wieder gesagt, Inter ist ein absoluter Kindheitstraum, er war ein riesiger Adriano-Fan.
Genau, Adriano-Fan, genau.
Ja, und darf das jetzt quasi leben und man merkt wirklich die pure Freude, also der reibt sich auf, das ist wirklich eine Ein-Mann-Büffelherde, eine Dampfwalze, die da durch die Gegner rollt. Und wenn Lukaku in der Form bleibt, wird es für Donetsk auch richtig schwer.
Aber ist natürlich
nicht nur Lukaku jetzt unter Anführungszeichen, aber für mich ist einfach der Mann, der gerade den Unterschied ausmacht.
Ja, definitiv bin ich bei dir. Aber hast du bei Lautaro Martinez auch so ein bisschen beobachtet, dass der eine ganz andere Körpersprache gerade hat?
Ja, finde ich auch. Er hat jetzt wieder die Grinta ein bisschen mehr am Start, finde ich. Ja. Er harmoniert wieder besser. Ich habe zwar eine Statistik gelesen, weil viele, oder auch wir, haben geglaubt, Lautaro ein bisschen verloren und hat weniger gekämpft. Die gelaufenen Kilometern waren auch in der schweren Phase von Lautaro Martinez gleich hoch wie im Herbst. Also das hat ein bisschen drüber hinweg gesehen. Aber ich finde trotzdem, dass jetzt es ist mehr dahinter, wenn er jetzt wieder in den Zweikampf geht, wenn er ins Dribbling geht. Ich spüre wieder so ein bisschen den alten Lautaro Martinez, seitdem die Transfergerüchte um Barcelona ein bisschen weniger geworden sind. Also ich gebe da vollkommen recht. Sanchez auch gut drauf. Lautaro Martinez kommt wieder rein. Lukaku im Beast-Mode wird schwer für die anderen Gegner. Also ja. Klar, auf der anderen Seite auch Manchester United und Sevilla, der Rekordsieger der Euroleague.
Oh, es Sevilla ist, jetzt meine, ist auch krass.
Ja, Sevilla ist krass. Ist keine Laufkundschaft mehr dabei. Für das, dass es nur Euroleague ist, so quasi der Bewerb der Verlierer, wie er sehr oft verschrien ist, muss man jetzt wirklich sagen, die Mannschaft, die vier, die jetzt dabei sind, wäre schon eine geile Sache, wenn du da den Titel holst. Das,
Absolut. Klar, vor allem, weil du ja auch Vorteil hast. Ich glaube, Inter hat den Vorteil, wenn sie die Euroleague gewinnen, dann sind sie nicht, werden sie einen Lostopf nach vorne geholt. Ich weiß nicht, sind die jetzt gerade in 3 oder in 4? Gewinnen sie die Euroleague, dann sind sie dann beispielsweise in 2, also in Lostopf 2.
In der UEFA-Koeffizienten zum Beispiel.
Ja, genau, irgend sowas war da.
Ja. Okay, das weiß ich jetzt nicht sicher, das kann sein.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, es geht natürlich jetzt ein bisschen unter in der allgemeinen Fußball-Euphorie, weil halt Champions League gleichzeitig läuft. Es guckt natürlich weniger jetzt im Freundeskreis oder vom Bekannten oder so. Da sagt jeder, was juckt mich die Euroleague? Aber wir als Italien-Fans und Serie A-Beauftragten, würde ich uns fast nennen, für uns ist die Euroleague mittlerweile der wichtigste Bewerb der Welt geworden. Selbstverständlich. Wer guckt denn schon die Champions League? Also weiß nicht, jetzt spielt gerade Leipzig gegen Atletico, keine Ahnung, was die vorhaben. Das ist immer wurscht.
Ja, ist so, absolut. Ich glaube, alle Tifosi sind momentan Nerazzurri und ja, wir hoffen, dass Inter da auf jeden Fall die italienische Fahne so lang wie möglich, am besten mit dem Titel am Ende hochhält. Und dann, René, bevor wir den Podcast endgültig zumachen, müssen wir noch ein paar Worte, glaube ich, zu Atalanta verlieren, die in einem spektakulären Spiel gegen Paris Saint-Germain am Ende den kürzeren gezogen haben. Wir beide haben direkt...
Wir haben geweint.
Genau, wir haben beide direkt nach dem Podcast mit Mr. X das Spiel angemacht. Ich persönlich konnte noch wenige Minuten der ersten Halbzeit erleben und dann die zweite Halbzeit komplett. Ich glaube, wir sind uns beide einig, wenn wir sagen, der Ausfall von Iličić plus die Verletzung von Alejandro Gomez hat am Ende Ladea das Genick gebrochen, oder?
Plus die Aufstellung von Caldara.
Oh, stimmt.
Ja, es waren wirklich ein paar Punkte. Es war nicht nur das, aber klar,
das kam ja auch
natürlich
noch dazu.
Vollkommen recht. Also Iličić war, das haben wir auch vorher schon besprochen, natürlich der herbste Verlust überhaupt.
Ja.
Der überragende Mann. Gomez dann auch noch verletzt raus, der zweite.
Oh, Freuler, Digga, der war ja auch noch verletzt. Der musste ja dann vorne stehen bleiben und irgendjemand anders hat verteidigt. Das kam ja auch noch dazu.
Ja, genau. Das ging komplett unter. Der ist ja nur mehr noch genutzt. Ja, genau. Und da muss man sich mal vorstellen, dass Caldara, ich hatte dir einen Screenshot geschickt, von seinen 14 Zweikämpfen, die er gehabt hat, 12 Stück verloren hatte.
Wahnsinn.
Ja, ich habe jetzt auch gelesen, dass Palomino ein bisschen angeschlagen war. Das war der Grund, warum Caldara reingerutscht ist. Palomino kam ja dann später ins Spiel, war auch nicht die beste Leistung. Aber wir wollen uns jetzt nicht nur auf Caldara aufhängen. Es waren viele, viele Dinge, die dafür gesprochen hatten, dass es vielleicht schief gehen könnte. Bergamo ging auch in der Meisterschaft schon ein bisschen die Puste aus, muss man ehrlich sein. Das war auch schon vor dem Milan-Spiel. Hatten sie auch zwei Spiele nur mit 1-0 und mal ein 1-1 gespielt. Gegen Milan dann, gegen Milans 1-B quasi, unentschieden gespielt. Mhm. Gegen Inter verloren. Man merkt es schon ein bisschen bei Bergamo, es fehlen ein bisschen die Körner. Also dann noch Iličić, ein paar Ausfälle, ein paar Verletzungen. Die Kraft ist ein bisschen aus, es hat gereicht bis zur 90. und es wäre so schön gewesen. Es wäre so schön gewesen für die Stadt, für die viel gescholtene Stadt, ganz Italien. Hart, egal welches Fanlager, Bergamo so stark die Daumen gedrückt, das war unfassbar. Ja. Also, und dann hat es so knapp nicht gereicht. Das
ist mein Herz. Traurig. Ja, meins auch. Aber was man sagen muss, das ist mir extrem aufgefallen. Ich meine, Gasperini, Tuchel, das fand ich auch total lustig, ne? Der Tuchel hat ja vor der Partie in einem Interview gesagt, da kommt der Gasperini daher und tut einfach alle Gesetze des Fußballs aushebeln und spielt keine Raumdeckung, sondern pure Manndeckung. Und ich finde, man hat jetzt gerade in diesem Spiel gesehen, Hashtag Neymar, Hashtag Mbappé, die beide ja extrem trippelstark sind. Und wenn du da in die Manndeckung gehst, ja, 1-1, dann entstehen nun mal absolut große Räume für den Gegner. die PSG auch echt schlecht genutzt hat. Also ich will nicht wissen, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn ein Neymar zum Beispiel direkt trifft am Anfang. Ne? Und auch ja. Mbappé ist immer wieder eine Abschlusssituation gekommen, wo er aber total schwach abgeschlossen hat. Ne?
Ja, die stimmt. Ja. Man muss jetzt schon sagen, wenn man es neutral betrachtet, auch Paris viel gescholten mit Verletzungen, ob es jetzt ein Cavani waren, Di Maria, ein Verratti, ein Kurzawa, Mbappé später reingekommen. Also
Di Maria, glaube ich, auch. Ne? Obwohl er war gesperrt, glaube ich. Ja.
Ja, aber es fehlten wirklich viele. Und für das war es quasi eine One-Man-Show. Neymar hat Champions-League-Rekord aufgestellt. Der aktuelle Champions-League-Rekord für gewonnene Dribblings in einem Spiel war 12. Und Neymar hat einfach mal 16 Stück gemacht.
Was?
Ja. Hat Messi überflügelt mit 16 gewonnenen Dribblings. Und ich fand, als er dann mal das Feeling für die ersten zwei Dribblings hatte, dann, es war richtig unangenehm. Also der ein oder andere Bergamo-Spieler konnte einem wirklich leid tun.
Ja,
Basalic war es, glaube ich, der zwei, dreimal eine Gurke bekam, den Ball zu die Beine. Und ja, er war wirklich Spielfreude. Er war zwar extrem unsympathisch, wie er aufgetreten ist, also fürchterlich. Also den Spieler an sich halte ich fast nicht aus, aber man muss halt auch die Klasse der Gegner sehen.
Absolut.
Als Mbappé reinkam mit der Geschwindigkeit.
Wow, Junge.
Da sind mir fast die Fritten weggeflogen.
Ja.
Alter, so, bitte pfeif jetzt dann ab, weil ich bin ja schon nervös. Der Mbappé macht mich nervös.
Ja, das ist so krass, ey, was der eine Antrittsschnelligkeit hat. Ne? Ja. Also wirklich wie vom anderen Stern. Also Mbappé ist unverwechselt so mit seinem Antritt, seinen Bewegungen und Alter, wenn der mal in eine andere Liga wechseln würde zu einem anderen Verein, der könnte sich so krass weiterentwickeln. Ich bin echt gespannt, aber wir sind ja nicht im Ligue-1-Talk, sondern im Serie-A-Talk und deswegen wollen wir nicht so viel uns an französischen Spielern aufgeilen, aber ja, es war schon zum Zungenschnalzen, was diese PSG-Offensive da fabriziert hat und wir können trotzdem stolz auf Atalanta sein, absolutes Maximum rausgeholt und ja, wer weiß, was möglich gewesen wäre mit einem Iličić und purer offensiver mit puren offensiven Ressourcen, die sie normalerweise haben. Man hat gemerkt, die Spieler sind müde und PSG war einfach auch ausgeruhter und war nun mal so, aber war auf jeden Fall eine schöne Story für Atalanta. Waren die in der Champions League schon mal weiter wie das Viertelfinale? Nö, ne?
Nein, um Gottes Willen. Nein.
Ja, das ist absoluter Rekord in der Vereinsgeschichte. Also sie haben Geschichte geschrieben, Giampiero Gasperinis Jungs und ich glaube, dabei können wir es auch belassen und einen positiven Abschluss finden, oder?
Ja, absolut.
Alles klar, dann lass uns mal bei unseren Partnern bedanken und dann geht's
raus
aus diesem Podcast.
Ja, allen voran unseren Partnern, vorweg natürlich unseren Patreons, die uns unterstützen. Nochmal hier der Aufruf, ihr könnt schon ab 1 Euro pro Monat Unterstützer unseres Podcasts werden. Und wir haben jetzt auch eben, die was alles gehört haben, wissen das jetzt auch schon, einen Spezialpodcast mit einer Serie B-Legende gedreht, der jetzt schon seit Donnerstag online ist für alle Patreons und für die allgemeine Community dann am Montag zur Verfügung steht. Da habt ihr jetzt Podcast in Hülle und Fülle in den nächsten Wochen von Calcio Siamo Noi, denn wir liefern immer.
Yes, baby.
Und dann bedanken wir uns natürlich noch bei den anderen Partnern. Kickfieber, unserem Premium-Partner 90plus.de, wo wir die Anbindung zu OneFootball haben, zu Nero Zurich Germany, zum Juventus Club, die OC Vienna und zum Juve Superstar René Fandner.
Yes.
Zu Milan Total und Milan Total TV und zu Italian Football Deutsch. Vielen Dank an alle, die uns unterstützen, die uns die Treue halten. Und ich würde sagen, Sascha, wir haben schon über eine Stunde gelabert.
Ja.
Das soll es gewesen sein.
Alles klar. Liebe Tifosi, ihr hört uns nächste Woche wieder. Ci sentiamo, alla prossima. Bis dann. Tschüss.
Kauft unser Merch.
Geil, Alter.
Wieder live. frei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.